Were you drinking wine from Argentina or Indonesian coffee? Did you take some in a plane and go fly across the country? Did you go to work the next week, drive your daily 20 miles?
Solidarische Landwirtschaft ist für mich Verantwortung füreinander zu übernehmen.
For our plight, did you shout with dirt held high, farmers of the world unite? Did you ride an ox into town, say join the green revolution or die? In the years before the oil wells ran dry.
Was mich begeistert ist, dass wir damit dem Kapitalismus den Boden entziehen.
Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch Sulawi im Dezember 2020, dem letzten Podcast dieses nicht so ganz einfachen Jahres und wahrscheinlich auch dem letzten Podcast, den ich in diesem Format so machen werde. Dazu später mehr. Jetzt erstmal, was erwartet euch in dieser Stunde? Ich habe mich mal wieder mit der Frage beschäftigt, warum es aus unterschiedlichen ökologischen, ethischen und allgemein verteilungstheoretischen Aspekten sinnvoll ist, keine Tiere zu essen, und habe mich diesbezüglich anregen lassen von einem Beitrag des anarchistischen Hörfunks aus Dresden. Unter dem Titel System Fleischindustrie haben sich die Genossinnen mit der Fragestellung des Fleischkonsums, aber auch der Fleischproduktion und warum das nicht so besonders cool ist, Fleisch zu essen, auseinandergesetzt.
Ich möchte beginnen mit einem Zitat von Élisée Reclus, welcher von 1830 bis 1905 gelebt hat und schon in der beginnenden anarchistischen Bewegung die vegetarische Lebensweise propagiert hat. Er hat in verschiedensten Zeitschriften publiziert zu theoretischen und auch praktischen Aspekten des Anarchismus und hat seine Kritik an der Ausbeutung und an den Herrschaftsverhältnissen auch immer wieder ganz klar mit auf Tiere ausgeweitet und hat auch zu der Zeit schon generell auch die Ausbeutung der Natur durch den Menschen klar kritisiert. Und in dem Konsum von Fleisch so eine immoralische Lebensweise erkannt und die Diskriminierung von ärmeren Menschen und von anderen Menschen anderer Nationen damit auch in Verbindung gebracht, dass halt Tiere so ausgebeutet werden und einfach umgebracht werden. Was ihn teilweise mit dahin gebracht hat, war ein Erlebnis in jungen Jahren, als er noch Kind war, wo seine Mutter ihn auf den Weg schickt, ein Stück Steak aus dem Schlachthaus zu holen. Ich zitiere. Ahnungslos machte ich mich fröhlich auf dem Weg, um die Bitte zu erfüllen, und erreichte den Schlachthof. Ich erinnere mich noch an diesen düsteren Hof, wo furchteinflößende Männer mit großen Messern, die sie an blutbespritzten Kitteln abwischten, hin und her eilten. Der große, in einer überdachten Vorhalle hängende Rumpf eines ausgeweideten Tieres erschien mir außerordentlich viel Platz einzunehmen. Von dem weißen Fleisch tropfte eine rote Flüssigkeit auf den Boden. Zitternd und still stand ich in diesem blutbespritzten Hof, unfähig weiterzugehen und zu erschrocken, um wegzulaufen. Ich weiß nicht, was dann passierte. Es ist aus meiner Erinnerung verschwunden. Ich meine, gehört zu haben, dass ich ohnmächtig wurde und dass der freundliche Schlachter mich in sein Haus trug. Ich wog wohl nicht mehr als eines jeder Lämmer, die er jeden Morgen.
Ein paar Fakten zur Fleischindustrie. Die Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen prognostizierte die weltweit produzierte Menge an Fleisch auf rund 333 Millionen Tonnen. Im Vergleich zum Jahr 2000 wuchs somit die produzierte Fleischmenge um 100 Millionen Tonnen an. Die Big Player der Fleischindustrie hier für Deutschland sind vier Stück, also die Tönnies-Gruppe, Vion Food Group, Westfleisch, die PHW-Gruppe, die den Flügelsektor quasi bestimmt.
Und damit wir so ein Gefühl bekommen, mit wem wir uns hier eigentlich beschäftigen, diese Tönnies-Gruppe, von der eben schon gesprochen wird, ist hier einer der führenden Fleischarbeiterinnen in Deutschland Und die erwirtschaften so eine Höhe von 7,3 Milliarden Euro. Das heißt, sie sind damit das größte Unternehmen in diesem Bereich der Fleisch- und Fleischwarenindustrie in Deutschland.
Um nochmal so einen kleinen Einblick zu geben, was die Tierindustrie eigentlich verbindet, ist halt eine zusammenhängende Kette an unterschiedlichen Profiteurinnen, angefangen von Besamungsanlagen, Brütereien. Ein großer Player ist der Futtermittel oder die Futtermittelindustrie, genauso wie Käfiganlage und Maschinenherstellerinnen. Die Tiermedizin, sprich die Pharmaindustrie, spielt eine große entscheidende Rolle. Es gibt sogenannte Mast- und Veredelungsbetriebe, Großschlachtereien, Bauernverbände und Landwirtschaftsgesellschaften, ein großer Lobbyverband und weitere Investoren, wie zum Beispiel so eine landwirtschaftliche Rentenbank, die dafür da ist, Kredite und Investitionen für die deutsche Agrarwirtschaft bereitstellt. Es gibt Versicherungsanstalten und unzählige Informations- und Marketingportale.
Also wir sehen, das ist ein Riesennetzwerk und es gibt nach wie vor ziemlich viele sehr wohlgesonnene, sowohl Parteien als auch PolitikerInnen, denen das sehr gut gelingt, diese Fleischhegemonie in unserer Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Wie passiert sowas? Die Politik unterstützt zum einen Gesetze und Gesetzesänderungen, die eben die Zustände erhalten in diesem Industriebereich. Es gibt diese sogenannten Lobbyverbände, die ja immer mal wieder so auftauchen, die gerade auch in der Fleischindustrie eben ganz stark Justiz und auch Politik beeinflussen. Und eben mit einer steigenden Ablehnung und Thematisierung der Massenhaltung, also der Massentierhaltung in den Medien, steigt natürlich auch so ein bisschen das Etat für diese ganze Imagepflege und Werbung für genau diese Industriezweige.
Im Folgenden nochmal ein Zitat von Leo Tolstoi zu Vegetarismus bzw. Veganismus und zur Gewalt an unseren tierischen Mitlebewesen. Das Zitat ist übrigens wie einiges andere auch, was die Genossinnen aus Dresden zusammengetragen haben, dem Buch »Das Schlachten beenden« entnommen. Dieses Buch ist im Graswurzel-Revolutionsverlag erschienen und aus meiner Sicht sicherlich lesenswert, wenn ihr euch für dieses Thema interessiert. Aber zunächst einmal jetzt die Position von Tolstoi.
Tatsächlich ist die Kritik und auch der Abscheu vor Schlachtfabriken nichts Neues. In dem Buch »Das Schlachten beenden« gibt es einen Text von Tolstoi, der 1892 ein Schlachthaus bericht und dann die Konsequenz, die das Erlebte auf ihn hat, beschreibt. Und ja, dieser Bericht wurde tatsächlich schon in der damaligen Zeit in ziemlich viele Sprachen übersetzt und war für viele Menschen Ausgangspunkt oder Beginn einer vegetarischen Lebensweise damals und eben auch Beginn der vegetarischen Bewegung in Russland. Interessanterweise hat er sich nicht nur mit der Ausbeutung und Unterdrückung der Tiere beschäftigt, sondern hat schon damals auch in den Begegnungen mit den Menschen kritisiert, dass auch in dem Beruf des Schlachters eine Widernatürlichkeit der menschlichen Seele ganz klar zu erkennen ist. Und davon handelt das Zitat, welches ich aus dem Text »Die Fleischesser«, die erste Stufe, vorlesen möchte. Es ist entsetzlich. Entsetzlich sind nicht nur die Leiden und der Tod der Tiere, sondern auch die Tatsache, dass der Mensch ohne alle Notwendigkeit sein Gefühl der Teilnahme und des Mitleids für andere lebende Wesen zum Schweigen bringt und sich selbst Gewalt antut, um grausam zu sein. Und wie tief liegt im Herzen des Menschen das Verbot, ein lebendes Wesen zu töten?
Ein Mensch, der in einer Schlachterei arbeitet, kann von diesem Gefühl für das andere lebende Wesen nicht sehr viel übrig behalten, wenn er seine seelische Gesundheit ebenfalls behalten will. Und deswegen gibt es natürlich auch Mechanismen, diesen Druck zu reduzieren und die gesamte Fleischindustrie Also da gehört alles dazu, nicht nur der Schlachthof ist ja stets bemüht, sich positiv und tierwohlschützend darzustellen. Das klingt, wenn man die realen Verhältnisse anschaut, dann insgesamt mehr als wie hohn. Aber auch dazu haben jetzt die Genossinnen aus Dresden mal geschaut, wie Tönjes sich positioniert. Das ist dieser ganz große oder größte europäische Player in dem schmutzigen Fleischgeschäft.
Um diese Dissonanz aus den Realitäten einer Tötungsarbeit und dem menschlichen Mitgefühl zu verschleiern und werben oder sind viele der Big Player auf Werbung angewiesen. In diesem Zusammenhang haben wir uns auch die Seite von zum Beispiel Tönnies mal angeguckt. Tönnies wirbt für sich mit vier zentralen Themen oder Werten, nach denen sie ihre Strategien angeblich ausrichten. Diese sind Respekt, Fairness, Zuverlässigkeit und Offenheit. Außerdem wirbt Tönnies für sich mit Themen wie Tierschutz, Lebensmittelsicherheit, Tierwohl und Teamorientierung als Arbeitgeber. Wenn wir jedoch Berichte von MitarbeiterInnen hören oder lesen oder auch die in den Medien angekommenen Skandale anschauen, wird schnell klar, diese werbewirksamen Worte und die Realität könnten kaum weiter auseinander liegen.
Die Frage um die Bedeutung der Tierhaltung in der Landwirtschaft allgemein ist durchaus kontrovers diskutiert. Hier in Freiburg gibt es die Solawi-Initiative Gartenkoop, die sich um einen radikal ökologischen und regionalen Gemüseanbau bemüht. Auch in dieser Initiative gab es lange Zeit eine Diskussion darum, wie weit Tierhaltung zu einem solchen Konzept, in dem Fall aus Düngegründen, dazugehören sollte. Anfänglich, über die ersten Jahre ihres Bestehens, hatte sich die Gartenkoop dafür entschieden und auch eine Mutterkuhherde angeschafft. Aktuell werden andere Formen des Düngens und der Bodenanreicherung praktiziert und es gibt keine Gartenkoop-eigene Kühe mehr. Über die Diskussion dieser unterschiedlichen Ansätze, die teilweise auch mit den Begriffen wie Demeteranbau oder geschlossener Hofkreiskauf oder biodynamischer Anbau verbunden sind, haben unsere Genossinnen aus Dresden ebenfalls nochmal eine Zusammenfassung gegeben.
Es gibt halt zwei Strömungen im Ökolandbau. Ein Teil ist diese sogenannte biologisch-dynamische Wirtschaftsweise, die Landwirtschaft als einen Organismus versteht, zu dem Tierhaltung auf jeden Fall dazugehört. Entwicklung dieser biodynamischen Landwirtschaftskonzepts war Rudolf Steiner, der ebenfalls die anthroposophische Theorie, diese spirituelle und esoterische Weltansicht begründet hat, die eben die Beziehung des Menschen zum Übersinnlichen und dem Kosmos beschreibt. Diese Strömung an sich birgt schon immer Kontroversen mit sich, da er sich eben zeitgenössisch auf sozialdarwinistische und rassistische Aspekte bezieht, die damals eben diskutiert werden. Aber darum geht es gerade nicht, sondern um den biodynamischen Landbau. Und den finden wir heute vor allem mit diesen Gedanken bei Demeter-Landwirtschaften. Und Demeter ist eben dort verpflichtend, dass Tierhaltung gehört eben zum Leitbild. Und sie reden zwar darüber, dass es über eine Art Gerechthaltung hinausgeht, dass zum Beispiel die Demeter-Kühe ihre Hörner behalten dürfen aus Respekt zu ihrer Integrität oder diese Bruderhahn-Projekte dort unterstützt werden, dass sie eben männliche Küken aufziehen. Aber es ist eben halt und bleibt Tierhaltung. Und ich fand noch abgefahren, dass sozusagen dieses Leitbild der Demeter-Tierhaltung sie sagen, das bezieht sich nicht auf das Wildtier, sondern eben auf das Haustier, das eben mit uns Menschen seit der neolithischen Revolution, wo wir eben sesshaft geworden sind und die das auch ermöglicht haben, dass das so eine gemeinsame, wir uns da in so einem gemeinsamen Evolutionsprozess befinden, wo ich mich so ein bisschen gefragt habe, wessen Evolution wurde da eigentlich so ein bisschen eingeschränkt?
Diesen tradiert historisch und zurückreichenden Bezügen gibt es zum Glück auch moderne Ansätze im Biolandbau und wir sprechen ganz kurz vom biozyklisch-veganen Landwirtschaft. Das bedeutet, sie verzichtet auf jeglichen Dünger, tierlicher Herkunft. Also die Nährstoffbereitstellung wird stärker über die Fruchtfolge bestimmt, Einsatz von pflanzlichem Kompost und biozyklischer Humuserde. Und statt zum Beispiel Schädlingsabwehr gibt es eben vorbeugende Maßnahmen, wie zum Beispiel die Nützlingsförderung. Es gibt ein Beispiel dafür, wo ihr auch gerne euch selbst mal informieren könnt oder es könnt auch Hofführungen mitmachen. Das ist der bio-vegane Hof Hausmann hier in Sachsen.
On my shirt and wore it every day. I'm letting everyone know what I have to say. There's a new world in my heart that I can feel, and I'm gonna work to make it real. I pasted up a bunch of posters on the wall. I wrote a little message in the bathroom stall. I started up a conversation on the train. I convinced my friend's brother not to join the Marines. There's a new world in my heart that I can feel, and I'm gonna work to. My way through the barricades, went down the side streets and had my own parade. There's a new world in my heart that I can feel, and I'm gonna work to make it real. I saw a bunch of people looking hungry on the streets, so I got a bunch of food and gave it all away for free. So the rich corporations and gave it to the poor. One day I won't have to do that anymore. There's a new world in my heart that I can feel, and I'm gonna work to. Give away my power to a bureaucrat. Representation, I'm stronger than that. There's a new world in my heart that I can feel, and I'm gonna work to make it real. Everybody's waiting for a miracle cure. Is everybody else or no one sure? The answer's in your hands, it's what you gotta know. You gotta shape it if you wanna see it grow. There's a new world in my heart that I can feel, and I'm gonna.
Artensterben im Allgemeinen und das Insektensterben im Besonderen war häufig Thema hier bei Logbuch Sulawesi. Dass die Insekten nicht nur nettes Beiwerk auf irgendwelchen Frühlingswiesen sind, die wir dann mit einem lieben Menschen besuchen und uns an ein lauschiges Plätzchen legen, ist, glaube ich, inzwischen allgemein bekannt. Die Insekten sind sehr zentrale Glieder des ökologischen Gesamtsystems und ohne diese Mitglieder wird vieles nicht funktionieren. Letztendlich werden ganze Kreisläufe in der Natur gestört und in der letzten Konsequenz zerstört. Auch unsere Lebensgrundlagen im Allgemeinen sind durch diese Prozesse bedroht. Das Artensterben ist als Schlagwort in den letzten 20 Jahren immer mal wieder in den Schlagzeilen der unterschiedlichen Medien aufgetaucht. Inzwischen ist es nicht 5 vor 12 und auch nicht 5 nach 12. Es ist, wie unser Kollege Klaus Schramm von Radio Dreieckland im folgenden Beitrag erläutert, zu spät. Oder, wenn wir optimistisch sein wollen, fast zu spät.
Endspurt bei der Insektenausrottung. 85-97% Rückgang. Die multiple Selbstvernichtung der Menschheit nähert sich immer schneller dem finalen Ziel. Der Genozid per Klimakatastrophe ist anscheinend zu langwierig. Mit der Ausrottung der Insekten per industrieller Landwirtschaft ist die Selbstvernichtung schon in wenigen Jahren zu erreichen. Die Zerstörung ganzer Ökosysteme und damit der Nahrungsgrundlage der Menschheit ist mit der Ausrottung der Insekten jetzt nahezu vollendet. Mit der Krefelder Studie wurde schon 2013 von ehrenamtlichen, unbezahlten Forscherinnen und Forschern nachgewiesen, dass die Insektenpopulation in den untersuchten Gebieten innerhalb von 24 Jahren um über 77% zurückgegangen war. Hierüber wurde im Jahr 2017 im Wissenschaftsmagazin Science berichtet. Seitdem werden die alarmierenden Befunde auch in universitären Fachkreisen nicht mehr ignoriert. Nun veröffentlichten Forscherinnen und Forscher eine weitere wissenschaftliche Untersuchung. Innerhalb des Untersuchungszeitraums von 50 Jahren ging im Randecker Maar auf der Schwäbischen Alb der Bestand an Insekten um 84-97% zurück. 1969, vor 51 Jahren, gründete der Förster Wulf Gatter eine private, nicht staatlich geförderte Forschungsstation zur Vogelbeobachtung im Randecker Maar auf der Schwäbischen Alb. Akribisch untersuchten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dort auch die Insekten. Über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Deutschland und Europa beteiligten sich in den vergangenen 50 Jahren im Rahmen von jährlich rund 100 Tagen dauernden Arbeits- und Forschungsprogrammen an der wissenschaftlichen Studie. Es handelt sich um die bei weitem datenintensivste Langzeituntersuchung von Insektenpopulationen in Deutschland. Die nun veröffentlichten Ergebnisse werden für die Beurteilung der voranschreitenden Artenvernichtung Maßstäbe setzen. Nicht mehr zu leugnen ist inzwischen, dass die industrielle Landwirtschaft, Pestizide, Überdüngung und die Versiegelung, also der Flächenverbrauch durch neue Siedlungen, neue Gewerbegebiete und Straßen, die Mittel sind, mit denen die Menschheit das Leben auf diesem Planeten zerstört. Es ist müßig, über die Vernichtung des Regenwaldes im Amazonasgebiet zu klagen, wenn die Artenvernichtung vor der eigenen Haustür nicht minder rasant vorangetrieben wird. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler konnten im Randecker Maar Anfang der 1970er Jahre noch Minutenzählungen von Insekten vornehmen. Schon damals zeigte sich ein extremer Rückgang der Zahlen. Ende Juli bis Anfang August 1972 registrierten die Forscherinnen und Forscher noch 10.000 Schwebfliegen pro Stunde. 2017 sind es nur noch 290. Ein Rückgang um 97%. Lars Krogmann, Leiter des Stuttgarter Naturkundemuseums, bezeichnet diese Zahlen als, so wörtlich, dramatisch. Er warnt. Zitat: Je mehr Arten verschwinden, desto mehr gerät das Ökosystem aus den Fugen. Ende des Zitats. Die heute nahezu ausgerotteten Fliegenarten sind für die Bestäubung von Pflanzen und damit für das Hervorbringen von Früchten nahezu ebenso wichtig wie Bienen. Und in Anlehnung an eine bekannte Aussage Albert Einsteins erläutert Krogmann, Zitat: Wenn die Insekten weg sind, dann ist alles weg. Insekten sind die Voraussetzung für unser Leben. Ende des Zitats. Aus der Ökologie ist bekannt, dass ein solcher Rückgang unvermeidlich Auswirkungen auf viele andere Arten hat. So ernähren sich die Larven der Schwebfliegen von Blattläusen und kleinen Insekten. Gemessen wurde auch der Rückgang von Waffenfliegen und Schlupfwespen. 84% in 35 Jahren. Hinzu kommt ein starker Rückgang der Marienkäferpopulation. Auch verschiedene Laufkäferarten und Kurzflügelkäfer sind demnach in dem 1990 ausgewiesenen Naturschutzgebiet mit einer Fläche von 110 Hektar wesentlich seltener anzutreffen. Die Initiatorinnen und Initiatoren des baden-württembergischen Volksbegehrens Artenschutz, häufig verkürzt als Volksbegehren Rettet die Bienen bezeichnet, wurden von der Regierung des pseudogrünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann 2019 über den runden Tisch gezogen. Dringend nötige Einschränkungen des Pestizideinsatzes wurden im Interesse der industriellen Landwirtschaft auf die lange Bank geschoben. So wurde nun am 22. Juli 2020 mit viel Hurra der Mainstream-Medien ein Gesetz erlassen, 2021 soll es in Kraft treten, dass lediglich bis 2030 ein Rückgang bei den Pestiziden um 40-50% verspricht, ohne konkrete Maßnahmen. Die Ökolandwirtschaft soll bis 2030 auf 30-40% ausgebaut werden. Auch hier ein leeres Versprechen, wie der im Jahr 2011 für 2020 versprochene Ausbau der Windenergie in Baden-Württemberg, der noch hinter dem der anderen Bundesländer zurückblieb. Eine Sprecherin des baden-württembergischen Landwirtschaftsministeriums behauptete jetzt dennoch, die grün-schwarze Landesregierung habe mit dem Biodiversitätsstärkungsgesetz wichtige Maßnahmen zum Erhalt der biologischen Vielfalt beschlossen. Vorbeugend erklärte sie aber schon einmal, Zitat, man kann beim Artenschutz den Schalter aber nicht von einem auf den anderen Tag umlegen. Ende des Zitats. Es wird also voraussichtlich bei einer Politik der Versprechungen bleiben. Und auch in den kommenden Jahren wird dann zu beobachten sein, dass die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen ungebremst fortschreitet. In den vergangenen 9 Jahren bestätigte sich leider eine Erkenntnis, die schon vor 2000 Jahren bekannt war. Nicht an ihren Worten, sondern an ihren Taten sind sie zu messen. Vor 13 Jahren, 2007, zitierte Walter Häfiger, Präsident des Europäischen Berufsimkerverbandes und im Vorstand des Deutschen Berufs- und Erwerbsimkerbundes, Albert Einstein. Zitat: Wenn die Biene von der Erde verschwindet, dann hat der Mensch nur noch 4 Jahre zu leben. Keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere mehr, keine Menschen mehr. Ende des Zitats.
I've seen the bitter worker whose labor paid little in return, struggling to meet the monthly bills with the little that she earns. And I've seen the developer and the banker with the double-bladed loan, who in the name of economic law pushes people out their homes. And I've seen the polished skyline rising up through the thick yellow haze, where the number crunchers and corporate thieves are now counting down their days. And I know we got a long way to go, but we're on the right track. Seen the gang fighter with a misplaced but justified rage, fighting his brother on the broken streets until they put him in a cage. And I've seen the politician lie into the faces of the poor about fixing the conditions of their lives with one hand on the door. And I know we got a long way to go, but we're on the right track. Yeah, we're on the right track. And I know we got a long way to go, but we can't turn back. 'Cause I've seen the people's movements in Iceland, Oakland and Greece, in Egypt, Tunisia, and Chile and Spain, saying it's our time to speak now, we're gonna speak now. And their hope is rising, a whirlwind in an era of change, that's born from the rejection of a bitter fear that's now falling like the leaves. It's falling. And I know we got a long way to go, but we're on the right track. Yeah, we're on the right track. And I know we got a long way to go.
Wir hatten bereits in den vergangenen beiden Sendungen über den Widerstand im Dannenröder Wald berichtet. Da geht es darum, dass eine Autobahn, vor, glaube ich, 1000 Jahren geplant, jetzt durch den Wald geschlagen werden soll, obwohl inzwischen eine breite gesellschaftliche Mehrheit darüber nachdenkt, ob immer mehr Autoverkehr, immer mehr Lastwagenverkehr denn so sinnvoll ist und auch die gesamte Republik bislang ohne diese Autobahn ausgekommen ist und, soweit ich das zumindest mitbekommen habe, auch alle Waren und alle Personen an ihr Ziel gekommen sind. Die Idee also im Jahr 2020, einen Wald zu roden, ein Ökosystem zu vernichten, Tiere und Pflanzen zu töten und da eine vier- oder sechsspurige Straße zu bauen, damit Autos schneller von A nach B brausen können, ist relativ widersinnig und erzeugte Widerstand in Form von Wald- und Baumbesetzungen, also einer aktivistischen Widerstandsform, die vor allen Dingen durch die Menschen im Hambacher Forst bekannt gemacht wurden. Die Herrschenden und Regierenden haben reagiert. Sie wollten keine Wiederholung der Vorgänge aus dem Hambacher Forst. Es sollte nicht eine Situation entstehen, wo die Abholzung des Waldes gesellschaftlich und politisch mit so hohem Preis bezahlt werden muss, dass dann davon abgesehen wird. Und deshalb haben sie jetzt rasch gehandelt und haben mit beispielloser Härte den Wald geräumt. Es gab mehrere verletzte Aktivistinnen. Ihr habt wahrscheinlich in unterschiedlichen Medien davon gehört. Das Vorgehen der Polizei wird vielfältig kritisiert. Unter anderem gab es auch vergangenes Wochenende eine Pressekonferenz von Eltern, von eben erwachsenen Kindern oder Jugendlichen, die dort im Dannenröder Forst sind. Die Kollegen von Radio Colorado aus Dresden haben zwei Aktivistinnen interviewt, die zu dem Vorgehen der Polizei und der Reaktion darauf Stellung genommen haben. Im weiteren Teil des Statements gibt es einen interessanten Vergleich zwischen den Vorgängen im Hambacher Forst und denen im Dannenröder Wald und auch wird insgesamt ein bisschen analysiert, wie es um die Widerstandsform von Baum- und Waldbesetzungen steht, was da inzwischen erfolgreich etabliert ist und was noch nicht. Und ich finde diese Analyse sehr interessant, weshalb ich euch diesen Ausschnitt des Gesamtbeitrages der Kollegen von Colorado vorspielen möchte.
Eine sehr wütende Atmosphäre war, weil viele Eltern sich totale Sorgen machen, wie mit ihren Kindern umgesprungen wird natürlich. Also weil letztendlich nicht, manche der Aktivistinnen hier sind natürlich auch selbst Eltern. Das ist eine ganz andere Sache, dass hier natürlich nicht alle, das sind nicht die Eltern der ganzen Besetzung oder sowas. Und das ist auch nicht irgendwie hier ein Kindergartenverein. Insofern, wir brauchen unsere Eltern nicht, um uns über die Gewalt aufzuregen. Wir haben ja auch als Besetzung selber am Mittwoch schon eine Pressekonferenz über Polizeigewalt gemacht und darauf aufmerksam gemacht. Und insofern, ich finde es cool, dass eben da die ganze Familie solidarisch ist, in diesen Familien jedenfalls. Das war auch im Hambi teilweise noch ganz anders. Da hatten viele eher ein angespanntes Verhältnis zu ihren Eltern. Da sind viele Leute halt von zu Hause abgehauen und dann eben im Hambi untergekommen, was halt eher ein Freiraum ist und so. Und hier ist es doch ein bisschen eher, seit Fridays for Future und Parents for Future und was da nicht alles noch dranhängt sozusagen, eher so ein Ding ist, seit Waldbesetzungen auch in der bürgerlichen Mitte salonfähig sind, sag ich mal, was ja der Hambi auch mit erreicht hat. Können wir sehen, dass diese Rebellion auch eine andere Legitimität hat und dass es irgendwie mittlerweile legitim ist, wenn man Studium, Schule oder Job wegschmeißt, um in einen Wald zu ziehen und man sich dadurch nicht automatisch irgendwie mit seinen Eltern verkackt. Das finde ich eigentlich das wirklich Spannende daran. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein ganz anderes Bild. Es sind halt nicht mehr eben die linksradikalen autonomen Steineschmeißer, die sich darüber beschweren, dass sie einen Wasserwerfer in die Fresse kriegen, sondern es sind die Eltern, die sich Sorgen machen, wie der Unrechtsstaat mit mit ihren Kindern, also mit ihrer Familie umspringt. Und linksradikale Steineschmeißer haben nicht alle Leute in ihrem Freundeskreis, aber Eltern und Kinder, also das ist halt eine soziale Beziehung. Das ist eine Rolle, mit der viele sich identifizieren können, und das hat natürlich ein ganz anderes Bild erzeugt. Das finde ich ist schon auch ein Vorteil der Klimagerechtigkeitsbewegung, dass wir da in der Hinsicht auch einfach breiter aufgestellt sind, als wir es vor ein paar Jahren waren, und dadurch mehr andere Bereiche der Gesellschaft erreichen können. Gleichzeitig zeigt sich ja, dass dieser Feind eben sich in der Hinsicht nicht ändert und nicht weiterentwickelt. Die machen immer noch dieselbe Prügelscheiße wie im Hombi auch.
Damit nun die stumpfe Gewalt nicht einfach den Sieg davonträgt, ist es wichtig, dass Menschen trotzdem versuchen, Widerstand, kreativen Widerstand zu leisten. Und entsprechend gibt es auch einen Aufruf noch der Aktivistinnen vor Ort, den wir jetzt gerne spielen.
Bei uns ist es aber irgendwie klar, wir verstecken sowas nicht. Wir kriegen das nicht immer. Wir sind natürlich an den Grenzen der Kräfte. Aber deswegen, bitte unterstützt uns, kommt her, helft hier aus. Nach 2 Monaten Räumung brauchen wir auch einfach, brauchen viele von uns, bräuchte eigentlich eine Pause. Kommt her, nimmt uns Aufgaben ab, kämpft mit uns, kämpft gegen letztendlich auch total. Auch Kopf, die selber langsam keinen Bock mehr haben und nicht mehr können. Das ist auch noch mal leichter, als wir es vor allem auch am Anfang hatten. Insofern, bringt euch ein, und es gibt viele Möglichkeiten, wie man das tun kann. Man muss sich eben nicht irgendwie gefährlich auf ein Tripod oder Skateboard setzen. Man kann ja auch einfach kochen und Wasser in den Wald bringen. Ganz super viele Logistik und sonst die Aufgaben, die man hier erfüllen kann.
From the trains running past the graves of our families. Another winter coats of gray. Christian kids spit on our shoes, and a ruthless cosmopolitan came up through the cracks of a dirty Warsaw sidewalk. He knew all about those tracks that carried cattle cars that weren't filled with cattle or any room for anyone to sit. And the rumors filtered through the brick wall, and of course the papers were all full of shit. We always lived in the city for as long as I remember, which isn't long at all. And then the Nazis moved us into the ghetto. October 1940, the next month they built the wall, and those putzes tried to starve us and have us die in the streets. But Dick, I'm not gonna bow to no occupying forces, and my life isn't cheap. Movement worked soup kitchen and the underground school. Played a fiddle for the revolution too. Collected bottles in the basement. Burned inevitable engagement. And in June 1942, snapped 300,000 Jews. Your car the cycle beat blues. And word came through the street that we're gonna die, might as well do it on our feet. And we were ready when they came for the rest of us, with kosher for Passover, mala, top cocktails. And we did fill their quotas, and we did fill their trains, and some Nazis some bullets in their brains. Well, the Nazis destroyed our ghetto, and we never thought they wouldn't, but the point is we all rose up when everybody thought that we couldn't. And all you got in this world is your life, your love, your dignity. So what you gonna do when someone takes away all three? And I don't have a name, not one that you could repeat. I'm just a ghost of a kid you'll never meet, calling you to play out in the streets.
In Logbuch Solawi beschäftigen wir uns immer wieder und immer mehr mit den Themen des Klimawandels, weil das auch für die Nahrungsmittelerzeugung und für die Nahrungsmittelsicherheit der Weltbevölkerung ganz zentral ist. Der Klimawandel wird ganz viele momentan noch nutzbare Flächen so verändern, dass darauf kein Ackerbau mehr möglich ist, und das wird zu einem großen Versorgungsproblem werden. Deswegen ist es ganz entscheidend, dass wir es schaffen, die Erderwärmung zu stoppen. Und da gibt es ja jetzt auch von allen möglichen gesellschaftlichen Gruppierungen Ansätze, was da getan werden kann. Sehr zentral ist die Energieerzeugung, die Energieversorgung, was einfach einen sehr, sehr großen Anteil der CO2-Bilanz ausmacht. Und hier ist die Transformation im Gange. Viel zu langsam, wie wir alle wissen, aber es passiert was. Inzwischen rückt ja auch die Atomlobby wieder aus ihren Schützengräben hervor und will nochmal ein Revival dieser äußerst gefährlichen Technologie erwirken mit dem Fähnchen. Das macht dann weniger CO2. Umso wichtiger ist, in so einer Situation zu überlegen, welche Alternativen wir haben zur Energieerzeugung. Und da kommen wir zu einem Thema, das nicht so ganz breit in der Öffentlichkeit ist, nämlich der Geothermie. Und weil ich persönlich nicht so furchtbar viel über Geothermie weiß, habe ich mal wieder meine All-Time-Spezialistin Maria Luisa eingeladen. Hallo.
Ja, hallo, grüße euch.
Maria Luisa hat sich ein bisschen mit diesem Geothermie-Thema beschäftigt, unter anderem, weil das auch hier im Raum Freiburg in Breisgau, im Hochrheingraben, eine gewisse Geschichte, eine gewisse Tradition hat. Und jetzt aber erstmal vielleicht grundsätzlich, was ist Geothermie und auch ein bisschen, was ist jetzt hier bei uns in unserer Region geplant oder wurde auch gemacht, und dann schauen wir mal weiter, wie wir das bewerten wollen.
Geothermie klingt natürlich erstmal verlockend, weil sie aus der Erde kommt und sozusagen unbegrenzt zur Verfügung steht. Sie bringt uns Wärme. Es gibt ja gute Beispiele wie in Island, wo das alles unproblematisch ist. Aber dasselbe kann man nicht zu uns übertragen. Also der Gedanke, erneuerbare Energien zu nutzen, der ist ja sehr gut, weil wir hatten, ja, wie gerade gesagt, wir wollen das Klima schützen, wir wollen klimaneutral werden. Und da ist eben die Frage, was ist sinnvoll und gut nutzbar, ohne dass es den Menschen einen Schaden zufügt, und der Natur natürlich auch nicht. Ja, also hier in der Gegend soll ja ein neuer Stadtteil gebaut werden, Dietenbach, und da ist angedacht, diesen mit Energie, mit Geothermie zu versorgen.
Genau, vielleicht mal für die Menschen, die nicht aus Freiburg kommen und uns zuhören. Freiburg hat ja das Problem, wie viele deutsche Städte, zu wenig Wohnraum zu haben. In Freiburg ist es besonders prekär, weil die Stadt sehr begehrt ist. Es ist die am schnellsten wachsende Großstadt in Deutschland, und deswegen gibt es einen neuen Stadtteil, um da Wohnraum zu schaffen. Auch diese Planungen waren nicht unumstritten in der Stadtgesellschaft, aber dafür wurde sich jetzt entschieden. Und da gibt es jetzt anscheinend einen Ansatz, einen Teil der Energieversorgung dieses neuen Stadtteils mit auch einem innovativen Konzept, also der Geothermie, zu machen.
Ja, also das Konzept wurde verändert, weil das ursprüngliche Konzept sah aus, dass sehr viel Energie aus Sonne, also Solarenergie, PV, also zur Strom- und zur Wärmeerzeugung, auf die Dächer gebaut wird. Nun hat sich das Konzept insoweit geändert, dass die Dachflächen nicht mehr in der Menge zur Verfügung stehen. Zum Beispiel sollen Dächer mit Grün besät werden, oder es sollen Terrassen auf die Dächer installiert werden. Und das heißt, die Menge der verfügbaren Fläche, um Solarenergie zu erzeugen, die ist etwa auf ein Drittel gesunken. Und nun ist man auf die Idee gekommen, sich mit Geothermie zu versorgen. Und da kommen wir halt zu den Problemen.
Wie muss ich mir das vorstellen? Wird dann, also Dietenbach liegt so ein bisschen östlich von dem Freiburger Stadtkern. Soll dann da direkt ein Loch gebohrt werden, oder wo entsteht diese Geothermie?
Na, ich denke schon, dass es relativ ortsnah gebohrt wird. Beispielsweise in Staufen ist das ja auch praktisch immer ortsnah. Sonst müssen ja noch Leitungen verlegt werden, und über lange Wege gibt es ja auch enorme Energieverluste. Also das ist sicher nicht Sinn und Zweck der Sache.
Okay, das heißt also irgendwo in relativer Nähe dieses neuen Stadtteils oder auch damit in relativer Nähe von Gesamtfreiburg soll da gebohrt werden. Es fiel gerade schon der Ort Staufen, das ist ein alter, relativ bekannter Ort wegen Faust und so weiter, in der Nähe von Freiburg, südlich von Freiburg. Und da gab es so ein Geothermie-Experiment oder Ansatz, ich weiß gar nicht genau, wie weit das dann fortgeschritten war. Auf jeden Fall haben die Staufener da eine ganze Menge Probleme bekommen, weil plötzlich ihre Häuser abgesackt sind und das Ganze war nicht wirklich cool. Was ist denn jetzt in Freiburg? Weiß man da schon was anders geplant, damit dann dieser neue Stadtteil nicht auch plötzlich absackt?
Nein, also das sind ja erstmal Vorüberlegungen. Also das ist noch meines Wissens nach noch nicht so sehr konkret, sondern das soll ja jetzt erstmal eine Kampagne gefahren werden, dass diese Energieart akzeptiert wird. Also ist es so, bei Staufen war ja das Problem, es gab schon Untersuchungen, dass es problematischer Untergrund ist. Und da muss man etwas politisch werden. Die Geothermie ist ein Projekt, das nur praktisch finanzstarke Investoren durchführen können, weil es A, sehr teuer ist und B, wenn man es richtig macht, auch nicht sehr wirtschaftlich, sage ich jetzt mal. Gut wäre und ohne Probleme für alle, sich auf Wind und Sonne zu fokussieren. In dem Fall, wenn es weniger Wind zur Verfügung steht, weil wir vielleicht nicht in einer ergiebigen Bergregion leben, dann eben die Sonne mit PV. Und diese großen Konzerne, die sollen laut muss man sagen, CDU und FDP, eben großdimensionierte Kraftwerke bauen. So war es ja schon bei Kohle, so war es bei Atom, so ist es bei den großen Windkraftanlagen auf See. Das sind immer Investoren, die diese Projekte planen. Die Grünen dagegen, die wollen das bürgernah haben, ja, also Bürgersolaranlagen oder Bürgerwindparks und so weiter. Also das heißt dezentral und klein vor Ort und dass die Bürger mitsprechen können und sich auch beteiligen können. Darunter fallen halt auch die Geothermieanlagen nicht, sondern das sind immer große Investoren oder Gemeinden. Und nun hat man ja schon lange gewusst, aufgrund der Untersuchungen der Untergründe, das wird ja bergmännisch untersucht, dass die Region um Staufen auch problematisch ist. Nun müssen solche Projekte europaweit ausgeschrieben werden und da gibt es dann eben große Unterschiede in den Angebotspreisen. Aber wie man weiß, wird dann der billigste oder ja der billigste Anbieter genommen in dem Fall, der das nicht fachmännisch gemacht hat bei seiner Bohrung, sodass dann Wasser ausgetreten ist und in die Gipsschichten eingeflossen ist. Gips quillt ja, wie man weiß, auf, wenn Wasser hinzukommt und so haben sich dann die Erdschichten angehoben. Damit auch die Häuser und zu den vielen Rissen geführt, die letzten Endes immense Schäden in Staufen verursacht haben.
Okay, also da waren jetzt in deiner Antwort mehrere Aspekte drin, die ich nochmal ein bisschen strukturieren möchte für unser Interview. Das eine war jetzt diese Frage von Großanlagen der Energieversorgung versus jetzt eher dezentrale Ansätze. Da gibt es ja schon lange Diskussionen, es gibt gute Argumente, da einen Mix hinzubekommen und eben mehr als das bisher war, auf dezentrale Energieversorgung zu setzen, einfach auch, weil die resilienter ist, weil sie flexibler ist. Da sind eigentlich Expertinnen sich relativ einig, dass es weniger wie bisher diese großen zentralen Energieversorgungssysteme geben soll, auch weil die angreifbarer sind. Es sind viele, viele Punkte, die da dagegen sprechen. Der zweite Punkt war jetzt so mit der Frage, ja, warum macht man es jetzt nicht mit Sonne und Wind alleine? Also wenn ich bin jetzt kein so Experte für erneuerbare Energien, aber ich habe so ein bisschen verstanden, es kommt ja schon auf einen Mix an, weil eben Mensch nicht immer überall alles hat. Mal bläst der Wind nicht, mal ist Winter und die Sonne scheint nicht. Das heißt also, da vielleicht noch so ein anderes Verfahren zu haben, das in die Lücke springt statt einem blöden Kohlekraftwerk oder Atomkraftwerk, das wäre ja vielleicht schon gar nicht so dumm. Da kannst du vielleicht gleich noch mal was dazu sagen. Und der dritte Punkt war jetzt so dieses Vorgehen in Staufen, dass sie da das wohl nicht fachgerecht gemacht haben und deswegen das nicht gut geklappt hat. Ich hatte ja da offenbar auch was falsch verstanden. Du hast ja gerade erklärt, die Häuser sind nicht abgesackt, sondern sie sind aufgestiegen sozusagen, weil dieser Gips da aufgequollen ist. Aber was ich da nochmal raushöre, klar, wäre ein Unterschied, ob man sagen würde, naja, hier im Oberrheingraben geht Geothermie gar nicht, weil irgendwie die geologischen Schichten so und so und so sind. Oder ob man sagen müsste, ja, Geothermie kann schon eingesetzt werden, es muss halt ordentlich gemacht werden. Vielleicht kannst du auch zu diesem Punkt noch was sagen. Aber fangen wir erstmal vielleicht nochmal mit dem Energiemix an. Also was spricht denn dagegen zu sagen, ich habe Solar- und Windenergie, beides habe ich halt nicht 365 Tage, 24 Stunden am Tag. Was spricht dagegen, da noch einen anderen Heilfaktor dazuzunehmen?
Ja, also erstmal Sonne und Wind ergänzen sich ja. Dann wäre es wichtig, dass die Windenergie, wenn sie reichlich vorhanden ist, eben gespeichert werden kann. Aus der gespeicherten Energie könnte dann auch Biogas angefertigt werden, in Biogas umgewandelt werden und dieses gespeichert werden. Aber Sonne und Wind waren politisch noch nie gewollt von CDU und FDP. Deswegen hatte man die Solarindustrie, die in Deutschland ja wirklich führend war um das Jahr 2006 herum, das hat man sozusagen kaputt gehen lassen. Seinerzeit hatte Frankreich, wollte mit Deutschland vertraglich regeln, dass die Solarzellen, die aus Japan, nee, aus China kamen, dass da Dumpingzölle erhoben werden. Da hat sich Deutschland nicht damit einverstanden erklärt, weil man keine Handelshemmnisse errichten wollte. Es geht ja schließlich um die Autoindustrie, die ihre Autos in China entsprechend absetzen will. Von daher waren Wind und Sonne politisch nie gewollt. Das sind ja auch Kleinprojekte, wie man sagen kann. Das kann jeder Bürger und Bürgerin auf sein eigenes Haus entsprechend die Solaranlagen aufbauen. Windenergieanlagen können auch in Genossenschaften und so weiter erstellt werden. Das sind Größenordnungen, wo sich Bürger und Bürgerinnen beteiligen können. Aber eben diese Geothermieprojekte, das sind dann schon Anlagen in mehrfachen Wert von großen Windkraftanlagen. Und das sind eben dann auch entsprechend finanzstarke Investoren, die sich daran begeben und diese errichten.
Gut, also ich habe verstanden, der Hauptaspekt dagegen ist momentan, dass das in diesem Verhältnis dezentrale, bürgerinnennahe Energieversorgung, Energieerzeugung zu zentraler und im Prinzip großkapitalistischer Energieerzeugung, dass da eben die Geothermie eher auf diese zentrale, großkapitalistische Seite fällt und das zumindest halt in diesen Mix gucken muss. Also ich würde mir schon vorstellen, von den Informationen, die ich habe, dass es wahrscheinlich trotz allem eben einen Mix braucht zwischen großen und kleinen Anlagen, weil ich weiß es nicht, wie dann ressourcenrealistisch das ist, dass ganz, ganz kleinteilig Energie erzeugt wird. Da ist ja bei vielen anderen Dingen auch so, dass das zwar einen gewissen Charme hat, das so aufzuteilen, dass dann aber das schwierig wird, weil eben in der Effizienz doch dann Verluste entstehen, wenn das zu sehr aufgesplittet wird. Aber du wolltest gerade mir, glaube ich, noch was ergänzen oder widersprechen.
Genau, ich wollte noch ergänzen, es gibt natürlich noch Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, also Blockheizkraftwerke, die ja in Häusern, in Stadtvierteln und so weiter oder auch größer dimensioniert in Städten sozusagen betrieben werden können, die erstmal mit Erdgas laufen und später auf Biogas umgestellt werden könnten. Das wäre natürlich eine gute Ergänzung, weil diese Blockheizkraftwerke oder Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sowohl Strom als auch Wärme erzeugen. Und das ist natürlich der Idealfall, wenn man beides hat. Wärme wird im Winter gebraucht zum Heizen, Strom wird immer gebraucht und im Sommer könnte natürlich damit auch gekühlt werden, das warme Wasser erzeugt werden und so weiter. Also da gibt es schon noch Möglichkeiten, wie man sozusagen verschiedene Erzeugungsarten miteinander kombiniert, die letzten Endes auch noch klimafreundlich sind.
Also das habe ich verstanden. Eine Alternative zu so einem Geothermieprojekt, das eben nur in großen Dimensionen denkbar ist, könnte so ein Stadtteil ein eigenes Blockheizkraftwerk oder sowas haben. Und dann wären die vielleicht momentan noch mit fossilem Energieträger Gas und in Zukunft dann vielleicht mit aus erneuerbaren Energien hergestellten Biogas zu betreiben. Zusammenfassend würde ich also sagen, aus diesem Interview nehme ich mit, dass es ist wichtig, einfach nochmal zu gucken, auch welche Politik, also welches Verständnis auch von wie, wer soll was kontrollieren, wie wird was erzeugt, steckt hinter einem erstmal neutralen, in Anführungsstrichen, technologischen Ansatz. Und da ist eben die Geothermie problematisch, weil es eben wieder eine so eine Großanlage ist. Und wir hatten es vorhin schon gesagt, Großanlagen sind unflexibel, sie machen abhängig, und eben, das wäre nochmal ganz spannend, ob das überhaupt hier auch sicher zu betreiben ist. Wir haben ja nicht nur das negative Beispiel Staufen, wir haben auch in Basel Probleme gehabt, was ja auch nicht so weit weg von Freiburg ist. Und die Schweizer werden sicherlich genügend Geld haben, um ordentliche Firmen zu bezahlen. Oder weiß man, was in Basel das Problem war?
Na, das sind immer kritische Untergründe. Der ganze Oberrheingraben ist kritisch. Also ich meine, dazu kommt noch, dass auch Landau in der Pfalz ein Projekt war, wo sehr ähnliche Probleme auftauchen. Also das hängt mit der Gegend und mit der Untergrundgestaltung zusammen. Also das sagen viele Experten, das ist nicht geeignet für diese tiefe Geothermie.
Okay, also das können wir dann auch noch aus dem Interviewverlauf festhalten, der Oberrheingraben als letztendlich eine besondere geologische Schichtung hat und als eben Senkgraben offenbar nicht geeignet ist für diese tiefere Geothermieform. Ich danke dir, Maria-Luisa.
Ja, gerne.
Das war Logbuch Solawi im Dezember 2020. Ich hoffe, ihr habt einige interessante Informationen aus dem Podcast für euch herausziehen können. Das ist auch der letzte Podcast dieses Jahres. Ich hatte es Anfang schon gesagt, ich bin im Überlegen, ob ich diesen Podcast im neuen Jahr weiterführe. Ein Januar-Podcast werde ich traditionellerweise nicht machen. Und bis Februar sehe ich dann, ob ich im Rahmen anderer Projekte, auch Medienprojekte, die ich verfolge, noch die Möglichkeit habe, dieses Format ebenfalls fortzuführen. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Am Mikrofon war Mel. Die Musik kam diesmal von Ryan Harvey. Das ist ein amerikanischer Protestsänger und Liedermacher, der vieles seiner Musik unter Creative Commons Lizenz, zum Beispiel bei Free Music Achieve oder bei dem Internet Achieve, zur Verfügung stellt. Bis dann, kommt gut durch die Zeit und entweder hören wir uns in dieser Form oder in einer anderen im neuen Jahr wieder. Got caught up in your eyes, I got caught up in your thighs when we first kissed at the cemetery. But now our eyes are getting dimmer and our legs are getting slimmer. Some days I don't understand you at all. I could give you anything you need. I could give you anything you need. And I could give you anything you need. But I won't give you everything you want. My hands were cold, your back a furnace on the mountaintop. My lips were nervous, you said we'll bounce if we see the cops. Thought all the dirt would blow away before we ever stopped making love in the grass. And I could steal you anything you need. I could steal you anything you need. And I could steal you anything you need. But I won't steal you everything you want. Tires swing, take me higher than I'd ever swung. Gardener, witch, plant, and poem blossoms on my tongue. Fucking and fighting louder than you have ever sung. And you're still beautiful for me. I could grow you anything you need. I could grow you anything you need. And I could grow you anything you need. But I won't grow you everything you want.
around, comes around. It's a time-tested fact. It's true in Afghanistan, and it's true in Iraq. And you may have thrown the first fist, but who will throw the last? Cause you shot first, now they're shooting back. What goes around comes around. Cause you propped up Saddam, now it's U.S. soldiers.